ihre Unabhängigkeitserklärung ein Irrtum. Russland dürfe seine Staatsbürger keinesfalls aufgeben, zumal deren Sprache diskriminiert werde. Und Josef Brodsky trägt 1992 ein Schmähgedicht voll imperialem Gedankengut vor, in dem er der Ukraine jede Eigenstaatlichkeit abspricht. Nawalny entschloss sich vielleicht, nach Russland zurückzukehren, weil man persönliche Opfer bringen muss, um in Russland als ernsthafter Dissident zu gelten. Verfolgung, Verbannung und Straflager begründen eine Street-Credibility, ohne die sich die Macht nicht fordern lässt. Aus dem sicheren Exil heraus ist kein Aktivistennetzwerk zu führen. Michail Chodorkowski oder Garry Kasparov finden zwar international Gehör, nicht aber in Russland. Schon im Zarenreich sahen es manche Dissidenten als Auszeichnung an, wenn sie nach Sibirien verbannt wurden. Mitunter trafen sie sich in der Provinz wieder. Im März 1917 wagte es die provisorische Regierung nicht, Lenin zu verhaften, als die deutsche oberste Heeresleitung ihn nach Russland einschleuste. Zu schwach war das Staatswesen, zu stark Lenins Anhängerschaft im Volk. Aber in Putins Russland gibt es keine lokalen Anhängerbasen mehr und auch keine ehrenvolle Verbannung. Heute verschwinden Dissidenten einfach im Straflager, wo sie alsbald tragisch erkranken und versterben. Nawalny endete so, und jedem Ersatzerlöser würde es heute wohl ähnlich ergehen. Und auch abgesehen von solchen Erlöserfiguren muss ein autokratisches Regime nicht zwangsläufig Zugeständnisse machen, wenn es einen Krieg verliert. Mussolini hielt sich bis 1943 an der Macht, obwohl 1940 sein Überfall auf Griechenland scheiterte und seine Invasion in Ägypten ebenso. Hirohito blieb Kaiser trotz der bedingungslosen Kapitulation Japans, da er als unverzichtbar für die innenpolitische Stabilisierung galt. Saddam Hussein hielt sich trotz seiner Niederlage im Zweiten Golfkrieg bis 2003 an der Macht, trotz internationaler Isolation und Wirtschaftssanktionen.